gegangen. Ein richtig erfolgreicher Instagram-Star-Jens. Ich brauche nur noch jemanden, der mich dafür bezahlt.
Und damit herzlich willkommen. Du hast nicht gemerkt, dass ich schon auf Aufnahme gedrückt habe, ne?
Nee.
My impression of an owl if I was Jesko and erfolgreich mit Instagram.
Klang aber trotzdem der Olli Kahn.
Flutlichtgefühle Folge 21. Herzlich willkommen. Ja. Ich glaube, das war das längste Intro, was wir bis jetzt hatten. Jesko, wie geht's? Wie steht's?
Gut, gut. Interessantes Wochenende gehabt. Hab einfach mal einen Tag die Füße hochgelegt, wie du ja gesehen hast. Also ich war im Büro, wie ich das nenne. Und hab sehr wenig gemacht. Das war sehr angenehm. Fußball geguckt, dann auch viel mit dem Hundi unterwegs gewesen. Also mal einfach ein bisschen auch dieses Wochenende Seele baumeln lassen, weil ich musste eigentlich nur Samstagvormittag arbeiten. Oh, da ist mir was Peinliches passiert, muss ich sagen. Ich bin ein absoluter Pünktlichkeitsfanatiker. Also wirklich, Leute, die mich gut kennen, die wissen,
da bin ich immer pünktlich. Von Eichmann steht für Pünktlichkeit.
Ja, von Eichmann, das V steht für Pünktlichkeit, ja. Und ich bin dann auch zu Hause super pünktlich losgefahren. Ich wollte zum Stadion und mich da hinstellen und ein bisschen was über das Spiel von Freitag erzählen. Dann war da Antiquitätentage oder irgendwie sowas und es war ein absolutes Verkehrschaos rund ums Stadion. Ich bin erst gar nicht dahin gekommen, dann konnte ich nicht ans Stadion ranfahren und dann war da auch noch irgendwie ein Unfall und dann bin ich nicht durchgekommen. Ey, dann ist mir die Zeit weggelaufen. Dann musste ich mich irgendwo an Straßen ranstellen und live ins Fernsehen schalten. Ich habe da noch so eine Stelle gefunden, wo ich wenigstens den Dortmunder Fernsehturm, der relativ so als Landmarke relativ bekannt ist, wenigstens noch zu sehen war. Aber es war mir mega unangenehm, weil das mag ich gar nicht. Ich bin sehr gerne sehr gut vorbereitet bei sowas.
Ja, aber manchmal hat man ja keinen Einfluss drauf.
Ja, aber ich finde ja, man hat immer einen Einfluss drauf. Wenn man
also
zu spät ist, dann
früher losfahren müssen.
Hätte ich früher losfahren müssen, genau. Mache ich normalerweise auch. Ich war für meine Verhältnisse schon spät, für andere, die sagen, wie jetzt fährst du schon los, so ungefähr. Aber das sowas, das ärgert mich tatsächlich. Das ärgert mich. Ja.
Ja, passiert.
Meine Eltern haben früher gesagt, wenn Jesko nicht pünktlich ist, ist er ohnmächtig oder tot. Als es noch keine Handys gab und so. Ja, ehrlich. Das war, wenn wir Skifahren waren. Einmal war ich nicht pünktlich beim abgemachten Treffpunkt und nach, glaube ich, 5 Minuten warten, hat meine Mutter gesagt, alles klar, da müssen wir mal auf die Suche gehen. Und wo war ich?
Ohnmächtig, tot.
Im Krankenhaus. Ja, war wirklich so. Ja.
Na, auch gut, yes. Ja, hier in Köln sieht's.
Ja, was ist denn, wieso, wir nehmen an einem Rosenmontag auf und du sitzt da, ich meine, deine Kleidung sieht immer ein bisschen aus wie verkleidet, aber sitzt da, glaube ich, nicht verkleidet. Du sitzt da nicht verkleidet. Hast du mit Karneval gar nichts am Hut oder was ist ja, da los?
Doch, eigentlich schon. Ich habe nur nicht den entsprechenden Freundeskreis für Karneval. Ich habe keine Jacken im Freundeskreis. Ja, die meisten, wenn, dann ist ja sowieso, ne? Also ich finde, wenn du rausgehst, dann donnerstags. Also ich mag so Kneipenkarneval, ne? Dann donnerstags irgendwo hin. Die meisten nehmen sich keinen Urlaub dafür, haben auch keine freien Tage. In Köln ist halt ja teilweise Brauchtumstag, dann da frei zu haben. Ich unter anderem auch nicht. Also ich habe auch keinen frei.
Mhm.
Ich nenne meinen Arbeitgeber.
Aber was heißt
nicht.
Das? Brauchtumstag, du brauchst nicht zur Arbeit kommen oder musst
ja,
du
doch kommen, ich glaube, also am Donnerstag.
Du Urlaub
war hier,
nehmen, oder?
Nee, am Donnerstag Urlaub. War das zum Beispiel hier in der Innenstadt so, dass alles zu hatte. Also hier hatte kein Geschäft auf. Ich glaube, die haben alle frei einfach.
Ja. Also keins, wo man nicht einen Kölsch bekommt, so ungefähr.
So. Ja. Ganz komplette Läden hatten alle zu. Heute genauso. Heute ist ja der Riesenrosenmontagszug. Ja, und da habe ich einfach nicht den Freundeskreis, der dafür bereit ist, sich zu opfern und mal einen Tag Urlaub zu nehmen irgendwie und mit mir rauszugehen. Schande über.
Das heißt, du warst gar nicht unterwegs, Freunde. Oder?
Leider nein, leider gar nicht. War in der Mittagspause heute mal einmal kurz, wenn ich von zu Hause aus gearbeitet habe, war ich in der Mittagspause einmal raus und habe mir den Zug ein bisschen angeguckt.
War kritisch? Ja.
Nee. Ja, gut. Also ich habe in viele kritische, leere Gesichter geguckt, ja, aber...
Nee, die aber Düsseldorfer sind immer so kritisch, ne? Ich glaube, in Düsseldorf, da geht's, da ist immer richtig hier auf die Fresse. Finde ich ja gut. Ich mag das ja.
Kann sein. Hier ist super entspannte Stimmung. Und also, wenn ich das richtig höre, warte, dann kann ich hören, dass der Zug auch immer noch immer noch läuft.
Wenn der Trömmel
steht,
ja, schön. Ich habe mit Karneval tatsächlich auch sehr wenig am Hut, weil ich ja auch ein Norddeutscher bin. Ich glaube, als Norddeutscher ist das auch völlig in Ordnung, wenn man da nicht so einen Riesenbezug zu hat.
Da guckt man wahrscheinlich eher schief, wenn man das erste Mal aus Norddeutschland irgendwo in NRW ist und verkleidete Jäger sieht.
Nee, das auch nicht. Also wir haben auch in Hamburg schon Fasching, heißt es auch im Norden eher, gefeiert. Mhm. Aber als Kinder halt, ne? So, da verkleidest du dich halt und fandst das super. Und aber da gibt es jetzt keinen großen Straßenkarneval oder auch kein Kneipenkarneval oder irgendwie sowas.
Ja, ich glaube, da ist Köln aber auch schon wirklich Vorreiter, was das angeht.
Ja, Köln und Düsseldorf, ne? Also Düsseldorf ja auch. Da ist ja auch wild.
Tja, apropos Karneval.
Ja.
Wann war denn das karnevalsreichste Ereignis, wenn du es auf den Bundesligaspieltag ummünzen müsstest? Welches Spiel war am meisten Karneval?
Boah, da muss ich jetzt da nochmal hier gucken.
Weiß ich also nicht. Ganz kurz, ich gebe euch für alle, die zuhören, mal einmal die Info. Ich bekam am Samstag, wie spät war es denn? War Samstag? War es ja doch, Samstag. Hast du mir geschrieben, ne?
Ja.
Irgendwann ging die Mittagszeit, dass du dir ein Einzelspiel anguckst. Ja. Für alle, die Debatte zum ersten Mal verfolgen, Jesko ist Team Einzelspiel, ich bin Team Konferenz. Und da hat Jesko sich den FC Bayern angeschaut. Werder Bremen gegen Bayern München.
Ja.
Super Spiel, was man sich im Einzelspiel anschaut. Und da war meine Gegenfrage, wie er denn den HSV verfolgt hat, parallel mit einem grandiosen, überragend spannenden Spiel, was ich in der Konferenz parallel mit verfolgen konnte. Wie hast du es denn dann verfolgt am Ende?
Das HSV-Spiel? Gar nicht. Ja,
gar nicht.
Ich habe halt das irgendwie im Ticker gelesen hinterher. Ich habe gar kein Problem mit. So, ich wollte die Bayern sehen, weil ich die halt auch ein bisschen für die Arbeit beobachten musste, ne? Weil die spielen ja dann bald gegen Dortmund. Aber liegt hier ein bisschen anders. Ich fand das super, super interessant. Ich fand das super interessant, die Bayern anzuschauen. Ich fand die nicht unverwundbar, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde, Bremen hat zu wenig daraus gemacht, was sie hätten machen können.
Ja.
So, ich glaube, die Bremer hatten das gleiche Gefühl. Natürlich können die Bayern dann auch immer noch mal sagen, okay, jetzt machen wir ernst. Aber ich hatte schon so tatsächlich das Gefühl, dass die nicht unverwundbar sind. Gerade so in der Rückwärtsbewegung, gerade wenn es schnell geht, wenn sie mal den Ball verlieren, wenn du dann schnell bist, dann sind die schon in gewisser Weise verwundbar, ne?
Und dann frage ich mich aber, also du könntest theoretisch sagen, ja, verwundbar sind die, aber nicht nur gegen Bremen, sondern jedes Mal.
Ja.
Sind sie dann wirklich verwundbar, wenn keiner mal zusticht?
Naja, frag mal in Augsburg.
Ja. Eins.
Wen haben sie noch? Die haben doch mehr Spiele verloren als die Dortmund. Die haben noch zwei Spiele verloren, die Bayern, oder?
Bayern hat erst ein Spiel verloren.
Ach so, okay.
Mhm.
Aber die hatten doch dann gegen den HSV unentschieden gespielt? Hat der HSV? Ne, gegen irgendjemanden haben sie doch auch überraschend unentschieden gespielt.
Gegen HSV, ja, eine Woche später nach Augsburg.
Ja. Gegen Augsburg habe ich eine sehr interessante Taktikanalyse gesehen von diesem Spiel. Und zwar spielen die Bayern ja gegen den Ball ein 1:1 über den Platz.
Mhm.
Und die Augsburger haben dann ihre Mannschaft so durchrotiert, dass sie teilweise einen Innenverteidiger ins Mittelfeld hochgezogen haben, sodass dass der Ulisse oder der Kane da hinterherwetzen mussten. Und so haben sie sich wohl ziemlich viele Räume aufgemacht, die sie dann auch ganz gut bespielt haben. Und damit hatten die Bayern wohl ziemlich Probleme. Also das haben sie nicht gut gelöst bekommen. Mhm. Fand ich interessant. Also durchaus ein Ansatz gegen so eine 1:1-Presse. Ich komme da drauf, weil dieses System auch Atalanta Bergamo wo spielt. Also die pressen wohl auch mehr oder weniger 1:1 über den Platz und dann ist es schon auch für den Dortmunder durchaus ein Role Model, wie du so etwas gut knacken kannst.
Und deswegen hast du dir den FC Bayern angeguckt?
Nee, ich habe mir das, ich fand, für mich war das einfach das interessanteste Spiel. Der Rest hat mich, dass HSV Union dann so ein spannendes Spiel wird, das ist ja nicht so richtig abzusehen, wenn man ehrlich ist. Ne?
Geiles Spiel. Da war ich sogar kurz davor zu sagen, in der Konferenz, ich schalte jetzt auf den HSV rüber.
Ja, super. Also ist ja, freut mich ja, ne? Also auch für den HSV freut mich das. Ich habe ja sogar mein HSV-Trikot hier heute, ne? 92er HSV-Trikot. Soll ich mal umdrehen?
Hamburg.
Viel geiler. Ich als gebürtiger Hamburger darf das dann nochmal hier hängen haben. Zack, was richtig hier mit Sharp Viewcam. Richtig cool, ey.
Richtig schönes Vintage-Trikot.
Müssen wir jetzt rausschneiden, damit die Leute das auch sehen können. Ne? Also so ein richtiges Adidas-Vintage-Trikot von 1992. Fehlt eigentlich nur, dass Ivanauskas hinten drauf steht, auch von Hesen oder sowas. Steht sogar von Hesen drauf. Nee, steht gar kein Name, nur Hamburger SV. Ah, schon cool. Ja, schon geiles Trikot.
Geiles Trikot, ja, das stimmt. Ja, und HSV durch den Sieg jetzt Neunter, gerade gar nichts zu tun mit dem Abstieg, ne? Also ein 6-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz.
Ja.
Auf den anderen Norden, auf Bremen. Hätte ich irgendwie vor der Saison nicht mit gerechnet, oder?
Nee, aber trotzdem sind die auch noch in der Verlosung. Ne? Am Ende sind das auch nur 6 Punkte zwischen 16. und 7.
Wollen wir den Matthias mal nicht an der Wand malen, ne?
Nee, aber der Gap zwischen 2. und 5., das finde ich schon heftig, dass du 11 Punkte zwischen Dortmund und Leipzig hast. Das finde ich schon zu dieser Zeit einen krassen Gap.
Ich finde auch der Abstand zwischen Leverkusen und Frankfurt zwischen 6 und 7 schon. Also du weißt ja eigentlich, dass Frankfurt, Freiburg, HSV, die werden alle nichts mehr mit international zu tun haben.
Naja, das wird schwierig.
Das
haben die aber auch alle nicht verdient, wenn man ehrlich ist. Ne? Also Freiburg spielt eine gute Saison für ihre Verhältnisse, aber halt jetzt keine überdurchschnittliche und die müssen schon überdurchschnittlich performen, um dann wirklich da mal auf Platz 6 oder Platz 5 zu schielen. Ja. Und Frankfurt, wenn du 5, 6 Spiele lang hintereinander 3 Gegentore kassierst, dann hast du einfach, eigentlich hast du dann fast auf einem einstelligen Tabellenplatz nichts zu suchen.
Ja, das ist so. Oh. Gesundheit. Unkonventionelle Frage, mitten in der Folge.
Oh, ich liebe es.
Wer wird Vierter am Ende der Saison? Wer nimmt den letzten Champions League Platz mit?
Leverkusen.
Oh. Ich schaue parallel auf die Tabelle, 39 auf 42, ja.
Aber die haben noch ein Spiel weniger, ne? Das darfst du nicht vergessen.
Stimmt. Gegen HSV auch noch, ne? Ja. Ah, guck mal, der HSV kann sogar noch eins wegziehen. Mann. Also du sagst, Leverkusen wird Vierter?
Ich glaube, am Ende wird Leverkusen Vierter, ja.
Okay, Meister wird vermutlich Bayern?
Ja, also ich sage, am 1. März könnte das Meisterschaftsrennen super offen sein oder die Saison vorbei. Das entscheidet sich jetzt in den nächsten 2 Wochen, denke ich.
Ja, denkt an meine Worte aus der letzten Woche. Ich habe gesagt, spätestens gegen Köln erübrigt sich das wieder alles eine Woche nach Bayern.
Ja.
Okay, Stand jetzt, Meister wird Bayern oder Dortmund. Zweiter wird Bayern oder Dortmund. Wer wird Dritter? Ja.
Ich finde das ganz schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass Stuttgart Dritter wird und Hoffenheim noch auf den 5. abrutscht. Ich glaube, die kriegen nochmal so ein Tief, wobei die ja auch schon am Anfang der Saison ein Tief hatten, hatten die schon Probleme. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass die nochmal ein paar Punkte liegen lassen und dass die Leverkusener und die Stuttgarter da reingehen. Wobei die Stuttgarter auch noch international spielen, auch die Leverkusener spielen noch international. Das finde ich echt schwierig. Stuttgart oder Hoffenheim, würde ich dann sagen.
Ich glaube tatsächlich auch, dass Stuttgart am Ende die konstantere Mannschaft ist, weil ich glaube nur, dass wir das so wahrnehmen, dass der Kader von Stuttgart vielleicht ein bisschen breiter auch gespickt ist. Ne? Also, dass du das international auch kompensieren kannst. Und Hoffenheim, da kannst du keine großen Ausfälle irgendwie so kompensieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob die das so bis zum Ende der Saison hinkriegen. Da läuft halt gerade alles perfekt, wie es perfekt laufen sollte. Aber sobald es da mal einmal nicht so perfekt läuft wie gerade. Ja. Deswegen glaube ich auch Stuttgart auf... Stuttgart auf 3 und dann glaube ich Leipzig auf 4.
Mhm. Ja, das. Ach, du tippst Leipzig auf 4?
Ja. Oh, ich sag, die bleiben hinten raus ein bisschen konstant. Also jetzt auch gestern nicht gepunktet, ne? Hast du das gesehen? Nee. Doch gepunktet, aber nur mit einem Punkt.
Nee, habe ich nicht gesehen. Mhm.
Gut, ich auch nicht. Können wir schnell abhaken. 2-2 ist es ausgegangen.
Ja.
Tja, 1-0 Wolfsburg geführt, dann 1-1, 2-1 Wolfsburg geführt und dann, mein Gott, ich
habe heute auch. Bajan Gruda hat das Tor gemacht. Das finde ich ein super spannender Spieler. Das finde ich richtig schade, dass der da in der Premier League so ein bisschen versauert ist. Ich finde, das ist ein super spannender Spieler. Super spannender Spieler.
Total.
So wie El Mala eigentlich. Ich glaube sogar, wenn du den von alleine lässt und in ein gutes Team packst, auf gleichem Niveau. Wobei, zu El Mala müssen wir gleich nochmal sprechen.
Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt wo du es so ansprichst, aber ja. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das, der Gruder ist ja erst am, ich glaube, 2.2. oder so, wurde der Transfer klar gemacht, ne? Der ist ja ausgeliehen von Brighton. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Schande über mein Haupt. Ich habe das wirklich nicht mitgekriegt.
Ja, der hat zu wenig Spielzeit bei Brighton bekommen und der ist halt ein mega Kicker. Aber das ist dann auch, war auch wieder so ein Wechsel, das war so ein bisschen irgendwie, weißt du, du kommst gerade raus und hast gerade diesen Hype und diese Wahrnehmung und kommst auch selber in den Lauf und dann gehst du nach England. So, ja. Da frage ich mich immer, du sagst immer, ich spiele immer so hoch, wie du kannst. Ja, verstehe ich. Aber in dem Alter halte ich das für einfach, da musst du eher nach dem richtigen Schritt gucken, als nach dem höchsten Level.
Aber was ist der richtige Schritt? Du weißt, du kannst den ja nie antizipieren. Du kannst den nur
Aber versuchen. Du kannst doch Erfahrung sammeln. Aber du kannst doch eine gewisse Erfahrung sammeln. Du kannst Spielpraxis sammeln. Du kannst einfach dich selbst auch noch auf ein Niveau bringen, wo du dann vielleicht da an einem Limit angekommen bist und das Limit dann noch zu pushen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass der in Mainz schon am Limit war.
Mhm. Weißt du, ja, aber ist das gegeben? Also was ist der nächste logische Schritt von Mainz weg?
Das kommt darauf an. Ich finde, das kann man so gar nicht pauschal sagen. Also das kommt ja darauf an, wie sehr du dein Limit in Mainz noch gepusht hast, wie weit du dich pushen kannst.
Ich habe ein interessantes anderes Beispiel, wo ich anfangs auch so ein bisschen skeptisch war und gedacht habe, tut er sich jetzt mit dem Wechsel einen Gefallen? Das ist Kasper Janda, der von Nürnberg zu Southampton gegangen ist. Wo jeder irgendwie gesagt hat, das ist der nächste Nationalspieler, wenn er in die Bundesliga wechselt. Ich glaube, dann stand er kurz vor der Unterschrift bei Stuttgart, wenn ich mich nicht irre, war da ganz lange im Gespräch und auf einmal wechselt er in die zweite Liga nach England, Southampton, spielte aber jedes Spiel, 27 Spiele, 2 Torvorlagen, hat im FA Cup, glaube ich, auch einmal gespielt und macht da gerade einfach diesen nächsten Schritt, diese riesige Entwicklung, wo ich auch gedacht hätte, du kannst in die Bundesliga gehen von Nürnberg aus, aber wagst dich den Schritt ins Ausland, gehst in die englische zweite Liga, was finanziell wahrscheinlich deutlich attraktiver sein wird, als auch in die Bundesliga zu wechseln.
Weiß ich nicht, aber
ich gehe in dem Fall schon davon aus.
Also es ist sicherlich attraktiver als die deutsche zweite Liga und einige Erstligisten, aber die Engländer zahlen gar nicht so viel mehr als die Bundesligisten. Die können halt, die investieren eher in Ablösesummen, als dass sie dann am Ende so richtig viel dann auch, also wir reden jetzt von den durchschnittlichen Spielern, ne?
Ja also, gut, der ist ja maximal Talent, ne?
Ja.
Und da, also der logische, jeder würde als Außenstehender sagen, der logische Schritt ist ja, ich spiele bei Nürnberg, zweite Liga, bin da Leistungsträger. Mhm. Der ist ein Jahr vorher, ist er aus Duisburg gekommen, ja. Mhm. Spielt dann das erste Zweitliga-Jahr auch überragend. Ja. Und dann denkst du ja, okay, der nächste Schritt ist Bundesliga, Stuttgart, super Adresse, spielst auch noch international irgendwie vielleicht. Gehst aber nach England in die zweite Liga und funktioniert. Mhm. Also das kann man von so vielen Seiten irgendwie betrachten.
Ja, aber das ist England zweite Liga, das ist nicht Brighton, ne?
Das ist richtig. Ja.
Und Brighton ist halt ein Club, der wirklich sehr ambitioniert ist, extrem ambitioniert ist. Die haben gerade echt Probleme. Ich bin gespannt, wie lange Herr Hürzeler noch Trainer in Brighton sein wird.
Mhm.
Aber das ist ein hochambitionierter Club und du bist da nicht in der mehr oder weniger Anonymität der zweiten, der First Division heißt. Nee, heißt First Division heißt es in England, ne? League One.
Nee, Championship.
Ist die zweite Liga.
Und dann kommt League One, dann kommt League Two.
Ja, genau. League One. Championship. Ja. Und deswegen sehe ich den Schritt anders. Also das halte ich zum Beispiel für einen sehr cleveren Schritt. Das halte ich für einen super cleveren Schritt. Du präsentierst dich da auf einem Markt, der dann auch für einen ausgebildeten Spieler super interessant und auch für englische Clubs super interessant sein kann. Du bist natürlich ein bisschen raus aus dem Fokus. Kann gut sein, kann schlecht sein, ne? Also wenn du Ambitionen hast, in Deutschland wirklich wahrgenommen zu werden, dann ist das nicht der richtige Schritt. Mhm. Siehst du auch bei Pascal Groß, hast du das ja gesehen, ne? Der war ja, der hat Jahre konstant in Brighton einfach hervorragend gespielt. Ja, der war auf Top-Niveau, hat aber keiner mitgekriegt in Deutschland.
Ja, das ist auch gibt's ja super viele Beispiele, ne? Robin Gosens, ich meine, mit der Geschichte dann im Nachgang, die medial natürlich auch gut ausgeschlachtet werden konnte, hat er dann die Aufmerksamkeit auch bekommen, weil er halt gut gespielt hat, so in Holland hier schon und dann auch in Italien einfach bei einem
Verein. Und weil er ein super Typ ist übrigens. Der ist auch ein cooler Typ. Ja.
Ja.
Nein? Ja?
Doch. Ja, und ansonsten kannst du aber genauso sagen, dass ein Kaspar Janda, funktioniert das nicht in Southampton, ist er halt komplett weg von der Bildfläche. Ja. Dann ist er aber auf gar keinem Radar mehr.
Ja, also auf unserem nicht, ne? Also ich glaube, man muss da so ein bisschen Sportdirektoren und ihre Computer unterscheiden von der medialen Wahrnehmung. Also der ist dann schon noch auf dem Radar, aber nicht auf unserem, ne? Und er hat es dann sicherlich schwerer, also da gebe ich dir recht, er hat es dann sicherlich schwerer, wieder so eine Position einzunehmen, dass du das begehrte Supertalent bist, ne? Irgendjemand hat den doch auch zum Nationalspieler geredet, der hat doch gesagt, hier, das ist für mich der nächste Nationalspieler. Ah, Christoph Kramer war das, genau. Ja, genau. Christoph Kramer hat gesagt, ich habe den gesehen, für mich ist das der nächste Nationalspieler.
Hm. Ja, ich habe den auch 2-3 Mal gesehen, wirklich für das, wo der herkam, fand ich den schon ziemlich fertig als Spieler in dem Alter, wo ich gedacht habe, krass.
Und damit Aussage meinen wir nicht den nächsten Morgen vom Rosenmontag, ne, sondern wir meinen fertiger Fußballer.
Der war richtig fertig. Ja,
der war richtig fertig.
Ne, ein fertiger Fußballer gefühlt. Fand ich in dem Alter, mit welcher Reife der gespielt hat, fand ich schon, der nächste Nationalspieler, weiß ich nicht. Ne? Aber irgendwie gibt sein Weg ihm gerade recht und ist auch bei Leipzig und bei Stuttgart nach wie vor irgendwie im Gespräch.
Ja.
Dann können wir den Switch direkt mal machen. Stuttgart, Köln.
Ja, da sind wir. Ja, genau. Stuttgart-Tulli gucke ich total gerne. Ich gucke mir total gerne Spieler des VfB Stuttgart an. Ich mag das systematisch. Ich mag einfach auch einzelne Spieler, die ich total gerne sehe.
Dein Freund dann wieder getroffen.
Dennis Undaff, oder wen meinst du?
Ja,
super. Auch einfach, der ist halt auch einfach so ein guter Fußballer, ne? Der hat auch so eine Fußballschleue, das ist Wahnsinn. Also der macht auch einfach richtig gute Sachen, auch die, also jetzt nicht nur Tore schießen, ne, sondern der macht halt auch auf dem Feld so viel clevere und gute Sachen, führt auch auf dem Feld und den Lupfer, den ersten, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, den muss er natürlich besser machen. Aber das ist ein super Fußballer. Ganz cooler Fußballer. Und ich mag halt auch Angelo Stiller, ist für mich zum Beispiel auch ein absolut fantastischer Fußballer. Saß jetzt leider auf der Bank, weil er ein bisschen angeschlagen war. Aber auch das ist einfach so, das sind Fußball. Jamie Leveling gucke ich mir sehr gerne an. Über Chris Führig haben wir ja schon mal gesprochen.
Ja.
Aber das ist, ich mag das, ich mag die einfach spielen sehen. Ich mag die einfach total gerne spielen sehen.
Ja, spielen auch einfach einen sehr guten Fußball, ne? Und finde ich schon, ne, wenn man sich die letzte Saison anguckt, da ist das so ein bisschen alles irgendwie hinten heraus gewesen. Die Saison wusste man nicht so richtig, in welche Richtung es geht, aber.
Ja, aber auch am Trainer festgehalten, Vertrauen ausgesprochen, die richtigen Spieler geholt, Demirovic funktioniert jetzt.
Ja, aber das muss ich sagen, der ist für mich so eine Geheimwaffe. Der ist so underrated. Ich finde, der ist so ein super Knipser. Und wenn er fit ist, trifft er auch.
Ja, ja.
Der hat die letzten Jahre immer so ein bisschen Pech gehabt, ne, dass ihn dann so ein Undaf mit reingenommen wurde in den Kader, ein Woltemade dann so einen Aufstieg irgendwie hingelegt hat.
Ja, aber der ist ja erst das zweite Jahr da in Stuttgart, ne? Oder dritte?
Ich meine das dritte, aber.
Ich meine das zweite.
Aber. Will ich mich nicht drauf festlegen.
Das werden wir nachgucken.
Guck mal nach in der Zwischenzeit. Ich führe nochmal eben aus. Ne? Der hat jetzt am Wochenende auch wieder doppelt getroffen. Ich finde, wenn der da ist, wenn der fit ist, ist das so ein guter Knipser.
Ja.
Der hat so, guck dir das mal bitte an, der hat Laufwege, wo ich mir teilweise denke, das sieht so unkonventionell aus, aber das
24
ist so.
24 ist der, im Sommer 24 ist der gewechselt. Also das zweite Jahr ist er jetzt.
Ja,
da.
Zweite Jahr. Ja, ich finde den einfach gut. Der gehört für mich total in die Mannschaft und ist irgendwie, wird gar nicht so gesehen, glaube ich, wie er gesehen werden könnte.
Ja, das ist möglich, ja. Also ich, wie gesagt, ich mag den auch. Ich mag Stuttgart einfach. Ich mag, glaube ich, auch, wie Hoeneß arbeitet. Ich mag auch Hoeneß. Ich finde ihn voll angenehm. Der redet auch irgendwie gut. Ich finde das gut. Ja, ich mag das.
Auf der anderen Seite, Said Elmala.
Ja.
Lange nicht mehr thematisiert. Oh,
jetzt hab ich hier fast das Mikro abgeräumt. Ja, lange nicht mehr thematisiert. Und ich muss halt sagen, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo der mich überzeugt hat. Jetzt sehe ich auch Köln nicht so oft. Ich sehe auch oft nur Ausschnitte. Aber ich habe wahrscheinlich auch zu wenig Köln-Spiele einfach gesehen. Das liegt sicherlich auch daran. Aber immer wenn ich dann ihn sehe, sehe ich den Hype nicht. Aber das liegt, ne, um nicht, dass jetzt die ganzen Said Elmala Jünger kommen und mich weghaten. Das liegt sicherlich auch einfach an der Menge der Köln-Spiele, die ich sehe oder die ich eben nicht sehe.
Vielleicht wäre ja für ihn Brighton die nächste gute Station.
Ja, die haben ja ordentlich gebaggert. Ne? Also die wollten ja auch richtig Geld für den auf den Tisch legen. Auch das machen die nicht bei Spielern, die nichts können. Ne? Die Scouting ist ja alles super. Die sehen da ja schon was. Und der ist ja auch super, bestimmt. Ne? Ich habe nur einfach noch nie so ein Spiel gesehen, wo ich mich zurücklege und dachte, wow, boah, der ist ja wirklich so gut wie der Hype.
Ja, am Ende des Tages stehen trotzdem 22 Spiele, 7 Tore, 3 Vorlagen in.
Ja, und das ist
1041 Minuten.
Ne? Genau. Und das ist, und er hat halt auch nicht von Anfang an gespielt. Und das ist ja das große Politikum in Köln, wo ich mir auch vorstellen könnte, wo so ein Trainer auch mal echt drüber stolpern kann. Ne? Dass da kann ein Trainer in Köln, gerade in Köln, drüber stolpern, wenn du so ein Juwel hast, so den Prinz Poldi, der Zweite, so ungefähr.
Also es gibt.
Und du lässt ihn dann nicht spielen. Ich meine, nee, wie ich immer sage, ein Trainer ist kein Idiot und auch eine Kwasniok ist kein Idiot.
Ja, deswegen.
Er wird Gründe haben.
Ich, ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Ich nehme schon fast an, also du kriegst ja auch diesen medialen Druck. Ich glaube, erstmal ist der Kwasniok keiner, der sich unter Druck setzen lässt. Und ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert, wenn du Leistung bringst, dass du bei dem auch spielen wirst. Ich glaube, anfangs dachte man vielleicht noch, okay, der nimmt den Jungen auch ein bisschen in Schutz, ne, weil der Hype nicht zu viel irgendwie kommen muss. Mhm. Mittlerweile glaube ich wirklich, dass der vielleicht auch einfach gewisse Defizite bei dem sieht, wo er sagt, sorry, wir haben hier gerade andere gestandene Bundesligaspieler. Die bringen uns in unserer Situation, das kommt ja auch noch dazu, es ist keine einfache Situation. Du siehst natürlich beim Maler den Hype, weil der diese geilen 1-gegen-1 Situationen hat und weil der trifft, aber du bist halt trotzdem in der Situation, wo du dir nicht so viel Flexibilität erlauben kannst.
Ja.
Und da ist er vielleicht gerade einfach ein bisschen hinten dran. Trotzdem halte ich den für eins der größten Talente, die gerade in der Bundesliga rumlaufen.
Mit Sicherheit, hundertprozentig. Ja. Also da bin ich auch völlig bei dir. Also, es ist halt nur wirklich dieses ja, mir fehlt da immer noch so ein bisschen der Touch. Also
entgegenbringen,
so das
entgegenbringen kann man aber auch immer. Ja, es fehlt der letzte Touch, aber den kriegst du auch nur mit ordentlich Spielzeit.
Ja. Nee, also ich meinte nicht den fußballerischen Touch. Ich meinte den, der bei mir so ankommt. Weißt du, so dieses, okay, jetzt sehe ich das. Also ich sehe natürlich die Einzelaktionen, ich sehe auch die Tore, ich kenne auch die Statistiken. Der hat mich einfach nur persönlich, also es ist wirklich was ganz Persönliches. Der hat mich einfach persönlich noch nicht so abgeholt, wie es möglich wäre. So.
Alles klar. Jesko von Eichmann und Zeit Elmaler haben ein Problem.
Nee, ich habe gar
kein
Problem.
Hat einer von euch Köln oder Dortmund Verbot jetzt?
Nee, ein Problem haben wir gar nicht. Nee, tatsächlich. Das ist alles, ich habe gar kein Problem mit dem. Ich freue mich, ganz im Gegenteil, ich freue mich immer über jedes Talent, was wir in Deutschland haben. Und was ja, auch mal Spaß. Gehypt wird. Weil das ist nämlich auch ein super deutsches Problem, wie ich finde. In anderen Ländern, wenn du ein Talent hast, ja, dann wird das gehypt, dann darf der spielen, dann fällt auch mal einer hinten runter, ne, so einer wie, keine Ahnung, Ansu Fati. Aber Aber du hast viel mehr Spaß an sowas. Ich habe immer das Gefühl, wir Deutschen haben, wir geben uns nicht den Talenten und dem Spaß hin, sondern wir sehen dann immer so dieses, oh nee, mach mal vorsichtig. Nee, oh, jetzt ist der auch noch so jung, oh, pass doch mal auf, nee. So, und da finde ich, ja, da müssen wir uns mal ein bisschen locker machen und sagen, ey, freuen wir uns, dass wir so geile Kicker haben und hypen wir die doch einfach mal.
Weißt du, was ich auch für ein Gefühl habe ganz oft, auch pressetechnisch natürlich? Ich habe das Gefühl, in Deutschland freut man sich, andere scheitern zu sehen.
Ja, absolut. Absolut. Ich finde, das ist auch so ein bisschen eine deutsche Kultur geworden. Ne? Also in anderen Ländern, nehmen wir mal die USA, obwohl die USA gerade für alles ein schlechtes Beispiel sind.
Ja.
Furchtbar. Aber alles,
was du meinst.
Aber weißt du, da freuen sie sich über Erfolg, wenn jemand Erfolg hat. Geil, du fährst ein dickes Auto, dann kannst du dir das leisten, du hast Erfolg, ich freue mich für dich. Ja, und hier herrscht halt immer so eine gewisse Neidkultur. Das mag ich auch gar nicht, finde ich ganz furchtbar. Ich neide niemandem irgendwas. Ich freue mich für alle, die Erfolg haben, die ihren Weg gehen. Ich finde das alles super. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem, wenn sie es verdient haben.
Ich habe dazu, ist vielleicht ein bisschen off-topic vom Fußball, aber wir bleiben beim Sport, ein ganz gutes Thema, weil ich heute einen Beitrag gelesen habe in einem Berufsportal, sage ich mal. Da ging es um Jutta Leerdam, das ist die Eisschnellläuferin für die Niederlande. Mm. Da wurde so ein Riesending draus gemacht, dass sie mit einem Privatjet angereist ist und ein Luxus-Glamour-Ding drumherum und sie viel Extravaganz mitgebracht hat. Und dann waren da irgendwie Teamkolleginnen, die über Crowdfunding quasi ihr Training, ihre Olympiareise irgendwie finanzieren mussten. Und dann denke ich mir, und das habe ich bei LinkedIn gelesen und das fand ich sehr gut, jetzt habe ich das Netzwerk doch genannt, Entschuldigung, fand ich sehr, sehr gut. Auf der einen Seite befeuern wir in jedem Sportathleten dazu, du bist eine Marke, vermarkte dich selbst, weil du profitierst am Ende davon.
Genau.
Jetzt hast du eine Person,
eine
Person, die es macht, die damit erfolgreich ist, die sich das erarbeitet hat, wie auch immer sie es gemacht hat, sie hat es irgendwie geschafft und dann lebt sie das aus und wird dafür kritisiert und das ist gefühlt so unsere Kultur auch hier.
Ja, das kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Also auch da freue ich mich für die, wenn die damit Erfolg hat. Solange sie das nicht auf dem Rücken anderer macht, dass sie diesen Erfolg hat, weil sie andere ausnutzt oder so etwas.
Und ganz ehrlich,
ich hab mit nichts ein Problem. Ich finde, ich finde es schade und das ist auch wieder so ein deutsches Problem, dass wir Sport nicht so ernst nehmen, habe ich das Gefühl. Sport ist in Deutschland nichts wert. Wenn du ins Ausland gehst, dann siehst du eine viel größere Wertschätzung von Athleten, aber auch eine finanzielle größere Wertschätzung und auch ein staatlich geförderten Sport, siehe in Frankreich, siehe in Spanien. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Da ist Sport auch in der Schule schon ein elementarer Teil der Pädagogik.
Das muss es auch sein.
Und in Deutschland bist du froh, wenn du deinen Sportbeutel vergessen hast und nicht mitmachen musst in der einen Stunde. Und das ist echt, das sehe ich als ganz großes Problem. Und deswegen entsteht auch kein Bewusstsein für Sport. Und deswegen besteht auch kein Bewusstsein dafür, was Athleten leisten. Was gerade Athleten, die nicht in einer kommerziell erfolgreichen Sportart unterwegs sind, sondern wirklich in diesen Randsportarten Unfassbares leisten, das verstehen wir in Deutschland nicht.
Und wir
akzeptieren
einem
das
auch
nicht.
Und
es wird uns auch so beigebracht, dass da gibt es eine Sportförderung, okay.
Es wird uns eben nicht beigebracht, was da eigentlich noch für Sportarten gibt und was diese Sportler alles leisten.
Weil Sport einfach keine Bedeutung hat. Ne?
Genau.
So, also das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber wenn wir uns mal unsere Schulen angucken, welche Bedeutung hat denn da Schulsport? Wenn du auf einer ganz regulären Schule bist, wenn du jetzt nicht irgendwie auf einer Sportschule bist oder so.
Wie individuell Schulsport auch sein kann, ne? Also du hast Lehrpläne und so, ne? Aber es obliegt ja trotzdem immer noch den Lehrkräften, was aus diesem breiten Spektrum, ob du jetzt eine Lehrerin hast, die Tanz, Ausdruckstanz irgendwie cool findet und das lehrt, oder einen Lehrer hast, der Basketball cool findet und das lehrt, ne? Ja. Also ich habe das immer früher mitbekommen, ne? In den besseren Fußballzeiten, wenn ich irgendwie eine Reha mal gemacht habe oder so, Da waren ganz oft andere Sportler dabei, da waren Hockeyspieler dabei, da waren Handballer waren dabei, da waren Musical-Darsteller, Darstellerinnen dabei, da waren so viele Sportarten und da hast du mal einen Einblick darüber bekommen, was die eigentlich in ihr Training investieren und was die alles selber investieren müssen und was sie nicht finanziert bekommen, was für mich selbstverständlich war, wo ich mich schon fast geschämt habe dafür, dass der Fußball so eine Reichweite bekommt.
Exponiert ist, ne? Dass der so krass exponiert ist. Und das,
da sage ich, dass andere Randsportarten deutlich mehr investieren und investieren müssen, um, jetzt sind wir sehr ausgeschweift.
Ja, aber das ist ja gut, das ist jetzt auch kein neues Thema. Ne? Das ist einfach so. Was mich halt so stört, ist dass Sport in Deutschland so ein bisschen auch vom Staat gefühlt als etwas zweiter Klasse betrachtet wird. Das siehst du auch schon an Sportanlagen, an kommunalen Sportanlagen. Fahr mal durch Holland, durch die Niederlande, fahr mal durch Spanien, fahr mal durch Frankreich. Ey, da hat jedes Dorf eine olympiareife Sportanlage.
Ja.
Und wir haben irgendwie einen Olympiastützpunkt, der wahrscheinlich auch von 1975 ist. Und geh mal durch wenn ich hier durch Bochum gehe, also nach und nach entstehen hier mal so ein paar Kunstrasenplätze für Fußball. Aber teilweise gibt es hier Asche.
Ja.
Da lachen die sich ja im Ausland tot.
Ja.
Ne? Aber dann geh zur Kommune und sag, mach doch mal hier aus allem, da haben wir kein Geld für. Da ist kein Geld für da. Ja. Und woanders hat das halt eine ganz andere Priorität.
Total. Und du hast gerade einen Punkt gesagt, Sport ist oder kann pädagogisch so wichtig sein und
super. Ja. Was gibt's denn Besseres, als wenn die Kids es geil finden, Basketball zu spielen oder Volleyball zu spielen oder Hockey zu spielen oder Tennis zu spielen oder Fußball zu spielen. Ja. Aber das sind doch die Orte, wo dann auch Kinder sozialisiert werden, sowohl von Trainern, wenn sie gut sind. Ja. Auch da ist natürlich ein Riesenthema. Welchen Anreiz haben wir auch für Leute, Trainer zu werden in Deutschland?
Tja.
Die meisten machen das ehrenamtlich und hauen ihre Zeit raus.
Ja.
Und also das Sportsystem in Deutschland gefällt mir 0,0. 0,0. Und da müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir, dann fahren wir zu Olympia und alle regen sich dann plötzlich auf, warum gewinnen wir keine Medaillen mehr? Ja, deswegen.
Ja,
ganz einfach. Ja, deswegen.
Ist so.
Ja. Ja, warum sind wir mit 80 oder über 80 Millionen Einwohnern nicht in Europa die absolute Fußballgroßmacht? Warum ist das Frankreich?
Ja, beim Kritisieren,
warum ist das Spanien?
Da sind wir sehr groß.
Ja, weil die das ganz anders angehen. Weil die das ganz anders angehen. Ach, schöner Rant, hat mir gut getan.
Tat auch gut. Ja. Zurück zum Fußball.
Ja. Zurück zum Fußball.
Dir kitzelt's doch schon auf der Zunge, oder?
Was denn?
Wir haben noch einen Verein haben wir noch gar nicht thematisiert jetzt.
Ich weiß nicht.
Dein Steckenpferd.
Was denn mein Steckenpferd? Den Borussia Dortmund, oder?
Ja, natürlich.
Ach so, ja. Das war für mich das beste Saisonspiel. Nicht nur, weil das Ergebnis sehr klar war, sondern weil das Spiel mal klar war. Die haben einfach mal über 90 Minuten ein Spiel kontrolliert. Ich sage mal kontrollieren. Ein Spiel kontrollieren heißt nicht, dass ich alle 2 Minuten eine riesen Torchance habe, sondern ein Spiel heißt, dass ich jede Phase, und Fußballspiele laufen ja in Phasen ab. Ne? Die laufen nicht in, wir ballern nur drauf und haben nur Chancen und sind nur offensiv. Nein, es gibt auch Phasen, da hast du mal weniger den Ball. Aber auch diese Phasen musst du kontrollieren. Und das haben sie gemacht gegen Mainz. Jetzt kommen wieder Leute und sagen, ja, es war nur Mainz. Ja, Mainz ist auch nicht gut. Doch, Mainz ist gut. Mainz ist die formstärkste Mannschaft nach dem BVB der letzten Wochen.
Ja.
Und es ist halt immer ein Totschlagargument zu sagen, ja, aber die anderen waren nicht so gut. Warum waren die nicht so gut? Das ist die Frage, die du stellen musst. Ne? Und das ist häufig der Grund, weil einfach das andere Team sehr viel richtig gemacht hat. Und die Dortmunder waren super fleißig, waren sehr konzentriert, hatten dann halt auch dieses 3-0 zur Pause. Das heißt, Süle musste raus und Luca Reggiani ist reingekommen. Ganz junger Italiener Innenverteidiger beim BVB, konnte dann auch mal so 45 Minuten auf dem Niveau mal mitmachen. Sehr wichtig für ihn, glaube ich.
Von Anfang an?
Nee, glaube ich nicht.
Ja, okay.
Glaube ich nicht. Also die Chance ist da. Ich glaube aber nicht dran, weil dieses Spiel einfach, da ist zu viel Druck drauf. Da ist zu viel Druck drauf für den BVB. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kovac in dem Spiel sagt, okay, jetzt hau ich mal hier den 18-Jährigen in die Startelf.
Weißt du, wer das gemacht hätte?
Klopp, oder was?
Ja. Ja.
Ja.
Ja, ja, ich erinnere mich einst an einen Marian Saar.
Ja. Ja, aber schöne Grüße. Ich glaube da nicht dran. So richtig. Ich glaube, er wird Riasson in die Dreierkette zurückziehen. Was wiederum eine Schwächung ist, weil Riasson einfach die Vorlagenmaschine ist.
Ja.
Vier Vorlagen in einem Spiel ist schon echt sensationell. Aber der ist halt auch, der wird für mich auch ein bisschen unterschätzt. Viele sagen, ja, technisch hat er nichts drauf und die Ballannahme, das ist nichts. Und ey, aber der tankt sich da immer durch. Und kriegt jetzt auch die Bälle echt mit einer richtig guten Flanke in die Mitte, ballert dann wieder nach hinten. Der hat schon echt eine gute Qualität und ist in Dortmund auch nochmal gewachsen. Ganz am Anfang hat mir mal ein Spieler vom BVB gesagt, kämpfen tut er super und das mit dem Ball, das bringen wir ihm noch bei. Das fand ich ganz witzig. Ich bin riesen Riasson-Fan. Ich finde das super.
Mit welchem deutschen Spieler würdest du ihn positionstechnisch, egal ob jetzt links oder rechts, würdest du ihn vergleichen?
Mit einem deutschen Spieler vergleichen?
Ja. Fällt mir nämlich gerade ein, habe ich schon.
Aktueller oder?
Aktueller Spieler, vielleicht nicht mehr aktuell Nationalmannschaft, ist im Podcast heute schon gefallen.
Der Name ist schon gefallen?
Mhm.
Okay. Nee, weiß ich nicht.
Robin Gosens.
Ja. Kommt viel über Kraft, viel über Athletik. Ne?
Kraft, Athletik, sehr viel Offensiv-Power, gute Flankenläufe dabei.
Ja. Aber jetzt kein Dribbler vom Herrn. Ne?
Am Ball technisch nicht limitiert, aber auch nicht auf dem Niveau, wo man sagt, okay, das ist absolut gestandene Bundesliga-Klasse. Aber macht das durch Kampf, durch Einsatz und durch Körperlichkeit einfach fett. Finde ich, ist ein sehr guter Vergleich. Klopfe ich mir selber mal kurz auf die Schulter.
Ja, klopf dir mal auf die Schulter. Kannst du ausnahmsweise machen. Ja, und jetzt gehen wir in die Champions League-Woche, ne? Dortmund. Ja. Und es kann halt echt sein, dass für Dortmund die Saison am 1.3. eigentlich gelaufen ist. Wenn du Pech hast und aus der Champions League rausfliegst, dann hast du das zweite Saisonziel verfehlt. Das ist bei aller Kovac-Euphorie jetzt und aller Bundesliga-Euphorie gehört das auch zur Wahrheit. Ne, du bist im Pokal raus, klappt gegen Leverkusen, kann passieren. Kommst dann auch ein bisschen unglücklich in die Playoffs. Und unglücklich ist ein Euphemismus, weil das war ganz schön selbstverschuldet, dass du diese Playoffs jetzt spielen musst. Dann fliegst du vielleicht daraus, vielleicht gewinnst du nicht in Leipzig, vielleicht verlierst du gegen die Bayern. Dann ist 1. März, dann hast du, jetzt hast du 6, dann hast du 9, vielleicht 10 Punkte Rückstand auf die Bayern in der Liga und bist aus der Champions League raus.
Ja, ich glaube, die schlagen Bergamo ziemlich klar.
Okay.
Sag mir mein Gefühl.
Ja.
Außerdem haben wir da gerade einen.
Auch möglich, ja.
Ja. Dein Freund, ein 3-Spiele-5-Tore-Mann. Der wieder das Treffen
Also jetzt muss man auch Kovac recht geben. Der hat immer gesagt, ich halte an ihm fest. Er wird wieder treffen. Jetzt trifft er und jetzt ballert er die Dinger wieder rein. Jetzt geht wieder alles rein. Ist ja super. Also mich freut das ja. Ich habe ja nie was gegen den gehabt. Nur jetzt wird immer gesagt, ja, das ist ein absoluter Weltklasse-Stürmer. Ich finde, Weltklasse definiert sich auch über Konstanz.
Total.
Ja, und wenn du so eine Phase hast, die über Monate geht, wo du sehr wenig Einfluss auf das Spiel hast, sowohl durch Tore als auch durch dein eigenes Spiel, dann tue ich mich mit dem Begriff Weltklasse ein wenig schwer. Aber er ist ein absoluter Top-Stürmer und das zeigt er jetzt wieder.
Auf jeden Fall. Und da muss ich dem Trainer Ciro dann auch Gerassi manchmal...
Ciro Gerassi ist es übrigens, ne?
Ja.
Ich hab den Namen auch gar nicht genannt.
doch, hat's genannt.
Also,
da muss ich manchmal auch einem Trainer, ich glaube, Trainer sehen oft noch andere Dinge, weil die ja viel, viel
total
mehr bewerten können als das, was wir sehen. Ich hatte mal einen Trainer in einem Aufstiegsjahr von uns damals, hatten wir einen Stürmer dabei, der hat auch schon damals höher gespielt irgendwie, ne? Und da habe ich gedacht, ey, der kann... Was macht der da? Der kann gar nicht vom Ball treten. Und unser Trainer hat sich immer vor den gestellt, hat gesagt, ihr werdet sehen, es wird irgendwann Spiele geben, da geht er mit 3, 4, wenn nicht sogar 5 Toren raus. Das hat 8 Spiele gedauert und von da an, ich glaube, der hatte die ersten 8 Spiele kein Tor und ist aber mit 32 Saisontoren rausgegangen.
Okay, das ist aber eine Ansage dann.
Ja, und hat ist wirklich, ich glaube, am sechsten Spieltag kam diese Aussage in der Presse und am achten Spieltag hat er bei einem 5 zu 0 irgendwie einen Viererpack geschnürt oder so. Da habe ich
Okay.
gedacht, wollt ihr mich verarschen?
Wollt ihr mich verarschen?
Naja.
Ja.
Tja, Champions League.
Ja.
Wir haben Montagmorgen, richtig? Und du bist live vor
Nee,
Ort.
wir haben Montagabend.
Ja, genau. Und wir haben Montagabend und
Ja, und
morgen ist
morgen,
Champions League.
genau, also wenn ihr es hört, heute spielt Dortmund gegen Bergamo zu Hause. Ich gehe auch davon aus, dass sie das gewinnen. Also irgendwie Gefühl sagt, die gewinnen das. Ich glaube, in Bergamo wird schwer. Und da musst du schon mit einem Pölsterchen anreisen, um da locker durchzukommen. Ja.
Da du immer so gerne tippst, der Champions League-Tipp von Jesko von Eichmann. Dortmund-Atalanta, das Ergebnis.
3-1.
Sind wir einer Meinung? Lucy stimmt zu im Hintergrund, falls ihr es hören
Ja,
könnt.
Lucy stimmt zu. Hallo Lucy.
Ja, schauen wir mal. Gute Spiele morgen dabei. Gala, Juve, Dortmund, Atalanta, Monaco, PSG, Benfica, Real. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, dass Benfica das zu Hause nämlich ziehen wird. Oder
Oh,
Real
ja,
zumindest
spannend.
nicht mit einem Sieg nach Hause fahren wird.
Ja.
Dann haben wir noch einen Deutschen mit dabei in England, aber gegen Karabakh. Karabakh gegen Newcastle und noch eine deutsche Mannschaft auch mit Olympiakos gegen Leverkusen. Auch erstmal in Griechenland.
Ja, gut.
Schauen wir mal, was
Ja.
wird.
Schauen wir mal, was wird. Sollen wir quizzen?
Oder was wird's? Ja, sehr gerne.
Let's do it.
Let's do it. Du hast
Soll ich
mich
mal einmal
letzte
erklären, wie
Woche.
es geht?
Ja, erklär du mal zur
Also,
Abwechslung
wir
mal, wie es
spielen das
geht.
Nostalgie-Quiz der 90er. Wir suchen drei Spieler aus einem Kader einer Bundesligamannschaft der ersten Fußball-Bundesliga und müssen anhand dieser Spieler erraten, welcher Verein. Und welche Saison?
Ich habe dich noch nie Stimmen imitieren, doch hab ich schon, aber das klang original wie die Stimme bei TV Total.
Ehrlich?
Ja,
Das,
zwischendurch.
das ist das ist meine Radiostimme. Wenn ich früher im Radio, da hatte ich auch verschiedene Stimmen und da hatte ich halt auch diese etwas basslastigere Radiostimme. Ich kann auch die ganze Zeit zu so sprechen, wenn du möchtest.
Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Nein, danke.
Ja.
Okay, du hast letzte Woche hast du mich geschlagen, souverän.
Ja.
Deswegen darfst du dir aussuchen, wer heute startet.
Du startest.
Ich starte.
Ja.
Gut. Die drei Spieler, die ich rausgesucht habe: Matthew Lecky, Valentino Lazaro und Alexander Esswein.
Ja, das ist Hertha BSC Berlin.
Da war jemand im Trainingslager, im Nostalgie-Quiz-Trainingslager.
Ja, aber das Jahr tue ich mich ganz schwer. Boah, Lecky ist gar nicht so lange her. 17, 18? Boah. Ja?
Ding, 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 ding.
Ja.
Stark. Stark.
Ja.
17, 18, ja, gut. Ich
Ja.
hatte, also für Nicht-Experten hätte ich noch so gedacht, Matthew Lecky, wo hat er noch gespielt?
Keine Ahnung.
Ingolstadt, glaube ich.
Kann sein. Ja, der kam aus Ingolstadt nach. Oder andersrum? Ich weiß nicht
Ja. Und dann hätten wir vielleicht Leute, die nicht so Experten sind, den noch vielleicht zu Gladbach zugeordnet, wo auch Lazaro mal ganz kurz das Intermezzo hatte
mehr.
und
Es war ein.
stark.
Nee.
Stark.
Ja.
Okay. Ja,
Jetzt
gut.
bist du dran.
Ja.
Ich habe Malik Fathi,
Den
Tim
hatten wir schon mal.
Hochland und Miroslav Kahan.
Malik Fatih und Miroslav Kahan, die hatten wir beide schon mal. Ich glaube, das war eins der ersten.
Ehrlich? Wir hatten die beide
Ja.
schon? Nee.
Malik Fatih, Miroslav Kahan und
Wen habe ich noch genannt? Weiß ich schon nicht
Tim
mehr.
Hoogland.
Ja.
Malik Fatih, Mainz. Tim Hoogland auch Mainz. Malik Fatih noch Hertha BSC. Ja, ich bleib bei Mainz. Mainz 05.
Richtig.
Ja.
Sehr gut.
Mainz 05. Tim Hoogland, ey, das muss schon lange her sein. Was machen wir denn jetzt, wenn ich die Saison auch noch richtig errate? Müssen wir dann einen Zusatz machen?
So, ich gebe, diese Saison weil, ist ein
0708.
Ganz... 0708. Nee. Ein bisschen später. Aber diese Saison hatte was ganz, ganz Besonderes. Zwei ganz besondere Dinge.
Ja.
Bei Mainz. Die haben nämlich nach, weißt du, wie viele Spielen den Trainer gewechselt?
Zwei?
Nee.
Nach einem?
Ja. Es war so ein bisschen wie Leverkusen jetzt. Die haben ganz früh gemerkt, das wird nichts. Das wird nichts. Und dann...
Weißt du, dann, kannst du mir den Trainer sagen?
Ja, Jørn Andersen. Und dann kam einer danach. Und dann hat Mainz die Saison auf Platz 9 abgeschlossen. Und in der Saison drauf waren sie sogar sehr lange Tabellenführer, glaube ich.
Wer war denn nachher noch Trainer? Wer kam denn nach Jørn Andersen? Aber der hat doch eine komplette Saison mit Mainz gehabt, oder?
Das müsste ich jetzt nachgucken. Ich glaube, der ist aufgestiegen.
Ah. Oh. Aber also von der Saison war es dann 09, 010?
Nee, 08, 09. 09, 010. Entschuldigung. Ja, 09, 010. Entschuldigung. Ja.
Wer war denn da noch? Ich meine, der Sieg ist auf jeden Fall schon dein. Ich habe nur 708 gesagt.
Ja. Wer ist denn Trainer geworden?
Sag mir mal den Anfangsbuchstaben vom Trainer.
T.
Vor.
Und zwar Bayern.
Ja, okay.
Vorname oder Nachname, egal.
Der heute englische Nationaltrainer. Genau. Thomas Tuchel.
Thomas Tuchel hat damals Jørn Andersen abgelöst, kam aus der Jugend und hat dann im Jahr drauf die Mainzer mit dem Bruchweg-Trio oder wie sie hießen, Bruchweg-Boys hieß es, genau, mit Holtby, Schürrle und Adam Solloy da die Liga aufgemischt. So war's. Okay. Sehr schönes Quiz.
Ja. Runde geht wieder an dich.
Ja.
An dieser Stelle auch nochmal danke fürs Video erstellen.
Mach ich nochmal. Das lohnt sich hier.
Vielen Dank. Ja.
Sehr gerne.
Ihr dürft gerne
mitraten. Damit ihr uns auch mal sehen könnt.
Ja, damit ihr uns sehen könnt, ihr dürft gerne mitraten und ihr dürft uns gerne auch mal wie machen wir das?
Wir,
müsst uns
wir
privat,
haben einen Kollegen,
übrigens,
der hat mich angeschrieben, der möchte gerne mal als Gast mitraten.
Ja, das war der Jonas. Genau.
Ja. Genau.
Habe ich gesehen. Euch? Wir kennen uns, ja. Habe ich gesehen. Okay. Über Jonas ist auch der Kontakt zu Tiger Lobinger damals entstanden.
Ah, ja. Unter anderem. Laden wir mal ein. Laden wir mal ein, den Jonas. Der darf mal mitspielen. Sehr gerne.
Laden wir mal mit ein. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und wenn ihr Vorschläge habt, dürft ihr uns die natürlich gerne auf unseren privaten Instagram-Accounts schicken.
Ja.
Damit wir die natürlich nicht gegenseitig sehen.
Slidet in unsere DMs.
Slidet in unsere DMs.
Glaube ich. Ja.
Und ratet sehr, sehr gerne mit.
Genau. Prima. Du, jetzt dachte ich ehrlich gesagt, es geht mega schnell. Von wegen. Haben wir wieder eine Stunde fast gemacht.
Ja, kurzen Wutausflug gehabt.
Ja, aber finde ich gut.
Ja. Richtig und wichtig.
So, Sebastian, wünsche ich dir eine schöne Woche.
Die wünsche ich dir auch. Viel Spaß morgen.
Ja, dankeschön. Und wir sehen uns. Wir hören uns.
Denkt dran, Jesko hat gesagt, 3-1, wettet eure letzten 10 Euro auf 3-1.
Nee. Ciao, ciao.
Viel Spaß. Ciao, ciao.